Jetzt geht es um eine sakrale Superheldin, die vom Himmel herabstößt. Riva, so heißt die Hochhausspringerin, die sich in einem speziellen Fluganzug von Hochhäusern in die Tiefe stürzt, im letzten Augenblick fängt und wieder nach oben gleitet. Riva ist ein Superstar in der Welt, von der die Autorin Julia von Lucadou uns in ihrem Roman mit dem Titel Die Hochhausspringerin erzählt. Aber Riva will nun nicht mehr springen. Sie will aussteigen und das soll die Wirtschaftspsychologin Hitomi Yoshida verhindern. Julia von Lucadou ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Warum bezeichnen Sie Ihre Superheldin Riva als sakrale Superheldin? Was ist denn nun heilig an ihr?
Sie wird in der Gesellschaft, in der sie lebt, eben so ein bisschen wie eine Heilige verehrt. Ich habe mich da so ein bisschen orientiert an den derzeitigen Popstars, wo man das Gefühl hat, für die Fans sind das fast Heilige und die werden dann so auf Instagram oder Snapchat oder wo immer sich die Fans aufhalten.
Die Hochhausspringerin, sie sagt selbst, das Springen von Hochhäusern sei wie verliebt sein. Ja, und verliebt sein hat ja auch immer mit Kontrollverlust zu tun. Droht sie beim Sprung in die Tiefe die Kontrolle zu verlieren?
Auf jeden Fall. Das ist ein sehr risikobehafteter Sport. Es gibt dann auch immer wieder Unfälle, bei denen Menschen ums Leben kommen im Buch. Auf der anderen Seite ist es aber ja auch eine Welt der Kontrolle, der ganz extremen Kontrolle, die ich beschreibe. Das heißt, die Personen haben schon das Gefühl, sie können eigentlich alles kontrollieren und manipulieren. Diese Diskrepanz in diesem Sport selbst für die Sportlerinnen ist auch das, was es vielleicht besonders aufregend macht.
Müssen wir jetzt auch erklären, also Ihr Roman, der spielt in einer Art Zukunft oder wie Sie es in einem Interview gesagt haben, in der zugespitzten Gegenwart. Wie meinen Sie das, zugespitzte Gegenwart?
Ich habe einfach versucht, Elemente der Gegenwart, die mich besonders umtreiben, also bestimmte technologische Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen, so zu kondensieren, sagen wir mal, dass es zukünftig wirkt und auch natürlich eben keine naturalistische Darstellung der Gegenwart ist, aber schon so vom Gefühl her sehr, sehr nah bei dem ist, was ich selbst erlebe täglich.
Das heißt, in Ihrem Roman hat der Mensch jede Kontrolle über sich abgegeben. Seine Gesundheit zum Beispiel wird bis ins Letzte überwacht. Selbst im Schlaf wird er noch durchgecheckt von irgendwelchen digitalen Maschinen. Privatheit gibt es gar nicht mehr. Alles ist öffentlich, alles wird bewertet, um den Menschen damit optimal leistungsfähig, das heißt auch ökonomisch ausbeutbar zu machen. Ja, wie äußert sich das denn zum Beispiel im Alltag Ihrer Hauptdarstellerin?
Da muss man jetzt kurz noch darüber sprechen, wer die Hauptdarstellerin ist. Also meiner Meinung nach ist die Protagonistin Hitomi, die Wirtschaftspsychologin, aus deren Sicht das erzählt wird. Da ist es so, da poppen ständig Benachrichtigungen auf die sie reagieren muss. Sie bekommt ständig Bewertungen in Sternen oder Farben durch ihren Chef, der Leistung, die sie bei der Arbeit vollbringt. Ihr Fitness-Tracker, den sie, oder Activity-Tracker, wie es heißt im Buch, den sie am Arm trägt, benachrichtigt sie, wenn sie eine zu hohe Pulsfrequenz hat, wenn sie nicht genug Schritte gemacht hat oder wenn sie generell irgendwie nicht gut geschlafen hat, dann wird sie gewarnt und werden ihr Lösungsvorschläge angeboten, meditieren oder Mindfulness-Training, Glückstraining, solche Dinge.
Also selbst wenn ihr Herz schlägt, selbst das kann sie nicht für sich behalten. Selbst dann geht schon eine Alarmanlage los und alle bekommen es mit. Also Persönlichkeit gibt es da gar nicht mehr, oder?
Es ist schwierig. Allerdings, es gibt immer noch Figuren zum Glück in meinem Buch, die das schaffen, dem zu entkommen und die da so ihre Wege finden, sich nicht so stark kontrollieren zu lassen.
Also müssen wir es jetzt nochmal sortieren. Wir haben Riva, die Hochhausspringerin, und Sie haben es gerade schon angesprochen, die eigentliche Hauptdarstellerin ist die Wirtschaftspsychologin Hitomi Yoshida. Also diese Hitomi Yoshida, die arbeitet für ein Unternehmen und soll im Auftrag des Unternehmens Riva wieder dazu zu bringen, vom Hochhaus zu springen. Riva will nicht mehr, ist ausgestiegen und Hitomi soll es nun schaffen, herauszufinden, warum sie ausgestiegen ist. Und die Investoren, die haben ein großes Interesse, dass sie wieder von Hochhäusern springt, weil das natürlich ein enormer Marktfaktor bei einem Superstar ist. Was ist diese Hitomi für ein Charakter?
Sie ist unglaublich angepasst. Sie ist, man könnte fast sagen, gehirngewaschen. Also sie ist in dieser Ideologie groß geworden, in einem Institut, in dem Kinder unter besonders privilegierten Umständen eigentlich herangezüchtet werden, um eben dieser Leistungsideologie zu dienen. Und dementsprechend stellt sie das sehr wenig in Frage. Sie ist sehr einsam, sie hat keine sozialen Kontakte, bis auf so moderierte Treffen. Ich habe den Eindruck, sie versteht sich selbst gar nicht richtig oder sie kriegt gar nicht mit, was bei ihr eigentlich passiert im Inneren.
Ja, weil sie sich auch gar nicht traut, vielleicht sich dem zu nähern. Sie hat große Verlustängste, das taucht immer wieder auf, Erlebnisse aus der Kindheit. Eine sehr enge Freundin, die plötzlich verschwunden ist, darunter hat sie sehr gelitten. Die Eltern hat sie so direkt nie kennengelernt. Also Angst auch vor Verlust, das spielt eine ganz zentrale Rolle in ihrem Roman, oder?
Genau, ja.
Das System der Ausbeutung der Menschen in ihrem Roman, das funktioniert aber nur, weil es da auch eine Art schwarze Pädagogik gibt, die sich dahinter verbirgt. Wer keine Leistung bringt, also nicht genug Credits oder Punkte sammelt, der wird in die Peripherie, in die dreckigen Vorstädte abgeschoben. Wie unterscheidet sich denn diese Peripherie von den begehrten Innenstädten?
Sehr deutlich unterscheidet die sich. Die ist im Gegensatz zur Stadt, die so wunderschön, gläsern und glänzend ist, dreckig, heiß, schmutzig. Die Menschen dort sind so ein bisschen auf sich selbst gestellt, haben auch nicht diese ganzen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Sicherheitstechnologien, die in der Stadt eben dem Gefühl von Stabilität und Sicherheit dienen und bewegen sich dort freier, aber eben auch ärmer und weniger gefördert.
Ist das nicht auch ein wenig das, was wir jetzt schon in Großstädten erleben? Also man wird nicht direkt bestraft, indem man in Vorstädte abgeschoben wird. Aber wenn man sich finanziell nicht leisten kann, dann kann man auch nicht mehr in den begehrten Innenstädten leben. Und da muss man eben nach Malzahn oder Ossendorf oder in die Vorstadt ziehen. Ist das nicht schon so ein bisschen so?
Auf jeden Fall. Also ich habe auch den Eindruck, wir sitzen ja jetzt gerade in Köln. Da hat sich ja auch ganz stark verändert in den letzten Jahren, wie die Mietpreise da angestiegen sind in der Innenstadt. Da habe ich auch den Eindruck, dass Menschen, die jetzt noch zuziehen und noch keine günstigen Mieten haben, immer weiter rausziehen müssen. Besonders, wenn man eben keinen privilegierten Job hat und kein sehr, sehr hohes Gehalt.
Also da gibt es auch schon eine Art Zweiklassengesellschaft, die wir erleben. Und dann gibt es aber auch noch in Ihrem Roman ja so eine Art verschollene Gegenwelt, die immer wieder die digital ferngesteuerten Menschen auch anmacht, sage ich mal. Nostalgie-Porn heißen Nostalgietrends in Ihrem Roman. Da kann man sich dann Kinder oder Liebespartner auch anmieten, um auch Familie zu simulieren. Da scheinen Familien dann etwas unanständig und eigentlich unproduktiv zu sein. Sonst hieß es ja nicht Nostalgie-Porn, oder?
Ich habe versucht, dieses extreme Leistungsdenken sozusagen zu Ende zu denken. Also was könnte das bedeuten, wenn man wirklich Personen nur noch bewertet nach dem, was sie an Produktivem produzieren? Dann müsste man eigentlich sagen, ja, zum Beispiel Kinder sind ja nicht produktiv, ne? Die können noch nicht genug leisten. Die sind erstmal aus der Gesellschaft raus. Dann irgendwie Menschen, die eingeschränkt sind, irgendwie körperlich sind raus. Menschen, die mal irgendwie einen Tag lang krank sind, sind raus. Aus diesen Gedanken kam dann eben auch dieses Modell der Nostalgiefamilie, also oder im Buch heißt sie Biofamilie, die einerseits sowas Vergangenes ist und andererseits aber auch etwas, man spürt, da war doch noch eine Verbindung, da war was Menschliches, da war eine Wärme und eine Empathie da, die ich vermisse. Ich kann sie aber in meinen Alltag nicht mehr integrieren und deswegen ist es wie so was Verbotenes, was ich mir heimlich angucke oder wo ich heimlich was mit zu tun haben möchte, weil das aber in diesen krass durchgetakteten, kontrollierten Alltag nicht mehr reinpasst.
Familie ist ja auch immer ein großes Sicherheitsrisiko. Oft genug geht das in der Familie, das erleben wir auch, schief. Also umgeht man das Ganze. Die Kinder werden auch nicht mehr gezeugt. Schwangerschaft ist ja auch etwas, was einen eigentlich nur noch aufhält. Also Bio-Eltern gibt es ganz selten. Wie die Kinder dann auf die Welt kommen, das bleibt so ein bisschen im Dunkeln in Ihrem Roman. Auf jeden Fall nicht so, wie wir das kennen, oder?
Genau, also das ist ja auch jetzt immer wieder eine große Diskussion, ne, wenn es um Genderrollen geht, dass Frauen eben oft benachteiligt sind im Beruf, weil sie Kinder kriegen und manchmal dann eben zumindest 9 Monate oder länger irgendwie körperlich beeinträchtigt sind und vielleicht auch mal nicht zur Arbeit kommen können. Und ich habe den Eindruck, dass eben wenn man böse ist und das so weiterdenkt, könnte man sagen, das muss alles ausgeklammert werden. Wir müssen alle, um sozusagen gleichberechtigt zu sein, auch die gleichen Voraussetzungen haben. Das heißt, wir kriegen die Kinder nicht mehr selber und die nutzen uns doch eigentlich sowieso nichts. Also lassen wir es ganz.
Wer weiß, wovon die Jungs da in Silicon Valley träumen oder woran sie gerade arbeiten. Wahrscheinlich alle, um dieses biologisch und ökonomisch auch überflüssig zu machen. Das sind neoliberale Trends, die wir durchaus beobachten. Ihre Romanheldin, darüber müssen wir jetzt nochmal sprechen. Was will die eigentlich?
Meinen Sie jetzt Riva oder Hitomi?
Hitomi. Hitomi, die Wirtschaftspsychologin, die ja Tag und Nacht arbeitet, um mehr Credits zu sammeln, um ihren Status zu wahren. Ist es das, was sie will?
Ich glaube schon. Also ich glaube, sie möchte, wie Sie vorhin schon gesagt haben, vor allem Sicherheit, Stabilität, weil sie unglaublich große Angst hat, eben immer zu versagen und in den Peripherien zu landen, abgeschoben zu werden. Ihr konkretes Ziel ist, glaube ich, täglich einfach alles richtig machen.
Und in Beziehungen könnte man sie fast als Beziehungskrüppel bezeichnen. Also die Beziehung, die sie versucht aufzubauen, das klappt und gelingt alles nicht. Das hat sicher auch mit der Kindheit zu tun, dass sie ihre Freundin verloren hat und nie darüber hinweggekommen ist. Das taucht immer wieder als Motiv auf. Sie ist gar nicht in der Lage zu und will das vielleicht auch gar nicht, zu jemandem eine Beziehung aufzubauen, oder?
Auf eine Art will sie das schon. Also es gibt ja immer so Momente der Wärme, die sie kurz erlebt und dann sich auch danach zurücksehnt und sich dann dafür schämt, dass sie sich daran erinnert, auf positive Art und Weise. Sie kann diese Sehnsucht nach zwischenmenschlicher Wärme, glaube ich, einfach nicht verbinden mit der Gesellschaft, in der sie lebt oder mit den Ansprüchen, die sie an sich selbst stellt. Sie versteht nicht, warum sie diese Impulse hat, und gleichzeitig hat sie sie aber und muss damit umgehen.
Und dann kommt natürlich die virtuelle Wirklichkeit. Da heißt es einmal, manchmal kommt mir das Monitorbild mit seiner hohen Auflösung klarer vor als die Realität, präziser. Darum geht es auch in Ihrem Roman. Was ist denn die Wirklichkeit, wenn das Monitorbild schon präziser und realer ist als die Wirklichkeit?
Ja, wenn man jetzt Jean Baudrillard glauben würde, der ja schon in den 70er Jahren sozusagen das Ende der Wirklichkeit prognostiziert hat und sagt, alles ist eigentlich nur noch mediale Simulation, dann gibt es vielleicht gar nicht mehr so diese krasse Trennung. Aber ich bin jetzt auch keine Kulturpessimistin, der Baudrillard ein bisschen ist. Also natürlich kann man das noch unterscheiden, auch im Roman, ne? Wir sind als Menschen, habe ich den Eindruck, schon einfach gebunden durch den Körper an etwas Materielles. Und das ist ja auch schön und das ist ja was Positives. Wie gesagt, also ich glaube, Hitomi hat einfach ein Defizit dadurch, dass sie sich eigentlich nur auf diese Monitorwelt konzentriert. Und sie spürt das auch. Sie wird ja auch immer kränker. Und also sie hat ja auch diese Symptome, dass das irgendwie eigentlich nicht gesund ist für sie. Nur versteht sie eben nicht, woran das liegt.
Der Körper, der ist ja eigentlich nur ein Störfaktor. Das merkt man auch in ihrem Roman. Also körperliche Berührung, da kriegt man nur Virusinfektionen und andere. Also die körperlose Welt ist eigentlich die gesündere Welt, oder?
Ja, wahrscheinlich würden das viele meiner Figuren aus dem Roman so beantworten, richtig. Also das ist sozusagen das, worauf wir hinstreben sollten. Die lässt sich besser kontrollieren und eben auch stabilisieren. Aber das ist natürlich nicht meine Meinung.
Riva, die zweite wichtige Frau, die Hochhausspringerin. Da heißt es einmal, es gibt keinen Sinn, sagte Hitomi, dass eine so erfolgreiche Frau, bekannt für ihren Leistungswillen, plötzlich alles wegwirft, was sie sich erarbeitet hat. Warum macht sie das?
Das muss natürlich der Leser dann irgendwie selbst entscheiden. Man bekommt immer wieder Hinweise darauf, warum sie sich so verhält, wie sie sich verhält. Ich glaube, was man sich schon von Anfang an, was einem wahrscheinlich klar ist, ist, dass ihr Leben unheimlich anstrengend sein muss. Ne? Also als Superstar wird man permanent gefordert von Fans und von Sponsoren und von Trainern und eben auch körperlich gefordert. Und dementsprechend kann man sich schon vorstellen, dass irgendwann vielleicht der Punkt kommt, wo man denkt, ja, ist es das wert? Diese ganze Anstrengung, diese extremen Leistungsanforderungen, möchte ich das? Und warum mache ich das eigentlich und für wen?
Also sie stellt sich da auf einmal die großen Fragen und wird absolut aus ihrem Leben herausgeworfen. Welche Sehnsucht hat sie denn? Die leistungsorientierte neoliberale Gesellschaft, die ist es nicht, das stellt sie fest. Welche Sehnsucht hat sie denn?
An einem gewissen Punkt im Buch gibt es Zugang zu ihren Tagebüchern, wo so ein paar Ausschnitte gezeigt werden oder gelesen werden von Hitomi. Da gibt es so ein paar Momente, wo man denkt, ja, das könnte es sein. Also sie hat eben auch so eine Sehnsucht nach den Peripherien, nach diesem, so ein bisschen diese Nostalgie, von der wir vorhin gesprochen haben, die betrifft auch sie. Und sie sehnt sich, glaube ich, nach so einer gewissen Authentizität, also nach so einer Verbindung zum echten, in Anführungszeichen, Leben und eben nicht mehr dieses inszenierte, für die Kamera inszenierte Leben, was sie hat.
Einmal bekommt Hitomi auch den Tipp von jemandem Fremdes, also den sie nur flüchtig kennt, lassen Sie Chaos zu. Es ist das, aber dieses Chaos, es macht auch Angst, weil Chaos kann auch das ganze Leben durcheinander bringen. Das will man doch eigentlich gar nicht, oder?
Das ist ja das Problem, dass das Chaos eben Angst macht und dass das auch ein Grund ist, warum wir auch uns diese Sicherheitssysteme schon jetzt irgendwie bei uns zu Hause installieren und uns versprechen lassen, dass diese Überwachung eben auch Geborgenheit und Gesundheit garantiert. Die Welt ist sehr chaotisch, sie ist sehr überfordernd und da ist man froh, wenn jemand sagt, hier, ich kontrolliere das für dich, ich überwache das für dich, ich bin dein Schutzengel in Anführungszeichen. Und mit diesem Versprechen kommen ja diese Technologien eigentlich immer.
Die Technologien, die in Ihrem Buch nicht funktionieren, jedenfalls nicht für die beiden Hauptdarstellerinnen. Was bringt denn Erlösung? Wie kann ich mit der Angst vor dem Fallen umgehen, ohne durchzudrehen oder falschen Propheten hinterherzulaufen, die die Angst instrumentalisieren, um mich zu manipulieren?
Ja, das muss man vielleicht ein bisschen für sich selbst rausfinden, aber die Antwort liegt irgendwo in der Mitte, ne? Also ich glaube nicht, dass es Sinn macht, irgendwie alle Technologien abzuschaffen und diese tollen Möglichkeiten, die die bieten, nicht zu nutzen. Man muss einfach schauen, wie viel Zugriff ist gesund und wie viel Freiheit ist wichtig auch irgendwie. Und Freiheit ist anstrengend, aber ich glaube, da muss man eben mutig sein und auch manchmal die Anstrengung auf sich nehmen, um noch irgendwie als Mensch sich zu fühlen.
Ist das vielleicht das Problem unserer Zeit oder ein großes Problem, dass das viele überfordert und dann in einfache Lösungen fliehen? Oder jetzt gerade, wo Menschen, falsche Propheten, einfache Lösungen anbieten, alles mit einer Antwort erklären, dass man doch in Versuchung gerät, dem hinterherzulaufen, weil einen diese Komplexität und die Freiheit, die man hat, in allem überfordert?
Ich glaube schon. Ich finde das selbst auch manchmal schwierig, ne? Also wenn man sich anguckt, die ganzen digitalen Plattformen, was die mit unseren Daten anfangen, die einfach weitergeben, analysieren, verkaufen, damit Geld machen. Da müsste ich ja eigentlich auch als jetzt eigene Person sagen, okay, ich ziehe mich aus allem zurück, ich mache nichts mehr mit, aber das geht eben auch nicht. Man ist ja auch Teil der Gesellschaft und sind auch Kommunikationsformen. Und manchmal verstehe ich dann auch Leute, die einfach sagen, das interessiert mich jetzt alles nicht mehr, ich möchte es nicht mehr hören, ich mache das jetzt einfach, damit ich mein Leben noch irgendwie leben kann.
Wie dicht sind wir denn an dieser, ich sag mal, schönen neuen Welt, von der Sie erzählen? Haben wir unser Leben eigentlich noch in der Hand oder wird es von Facebook, von den sozialen Netzwerken, von unseren Krankenkassen mit den Gesundheits-Apps schon ferngesteuert?
Wie gesagt, ich bin keine Kulturpessimistin und ich möchte nicht irgendwie zu schwarzseherisch daherreden, aber ich habe schon den Eindruck, wir müssen uns wirklich langsam Gedanken machen, wie wir diesen Eingriff in unsere Privatsphäre, in unsere Persönlichkeitsrechte, wie wir damit umgehen und wie wir den stoppen. Also ich habe schon den Eindruck, auf vielen Ebenen sind wir schon sehr nah an dem, was ich beschreibe.
Sind Sie selbst bei Facebook?
Nein.
Aus Überzeugung nicht.
Also weil das einfach so ein Medium ist, was ich nicht unbedingt brauche, wo ich das Gefühl habe, darauf kann ich noch verzichten und trotzdem noch mit meinen Freunden in Kontakt bleiben.
Vielen Dank, Julia von Lucado, die Hochhausspringerin. So heißt ihr Debütroman, ein Roman, der die Entwicklung unserer leistungsorientierten und digital kontrollierten Welt zuspitzt, der hochspannend davon erzählt, was passiert, wenn wir unsere Persönlichkeitsrechte abtreten, wenn alles öffentlich wird und nichts mehr privat ist. Schauen Sie mal in den sozialen Netzwerken, dann sind Sie schon mittendrin in dieser Welt. Aber die Angst, die lässt sich auch durch absolute Kontrolle und Fremdbestimmung nicht kleinkriegen. Also legen Sie jetzt Ihr Smartphone zur Seite und lesen Sie einfach dieses Buch. Die Hochhausspringerin ist im Verlag Hansa Berlin erschienen. Das Buch hat 290 Seiten, kostet 19 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.